In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg am 23. Juli 2026 durch Konrad. Die Themen: Stuttgart ist heiß, die Bebauung des Rosensteins Quartiers würde Stuttgart heißer machen. Das Capsule Innovation Festival und das in der Kritik stehende US-Unternehmen Palantir. Viele Hitzetote im Stuttgarter Kessel. Und der Stuttgarter Kessel, naja, da steht irgendwie noch der Stuttgarter Hauptbahnhof. Das heißt, der steht noch oberirdisch, soll nach unten gelegt werden. Die Bahnstation unten, die dürfte ziemlich kühl werden, ist ja auch in der Erde drin. Aber um den Hauptbahnhof herum, da soll bebaut werden. Das heißt, Rosensteinbebauung. Und das hat natürlich die eine oder andere Problematik in sich. Und ich bin jetzt hier verbunden mit Alexander Schauenburg von KUS, das heißt Klima- und Umweltbündnis Stuttgart. Und ich sage erstmal Hallo und herzlich gegrüßt.
Ich begrüße auch herzlich und guten Morgen.
In Stuttgart, so wie überall in Deutschland, im Sommer ist es heiß, im Sommer wird es heiß und im Sommer wird es immer heißer. Und es gibt offensichtlich auch in Stuttgart Hitzetote. Wie ist denn die Situation in Stuttgart in den heißen Tagen gewesen?
Ja, wir haben in diesen zwei Hitzewellen extreme Temperaturen, besonders im Kessel, gehabt. Und wir haben auch aufgrund dieser Hitze eine deutlich höhere Übersterblichkeit in Stuttgart gehabt als sonst im Durchschnitt in Baden-Württemberg. Das hat was damit zu tun, dass wir natürlich aufgrund der Kessellage eine extrem windarme Stadt sind.
Das heißt also, auch der Wind kann entsprechend nicht Frischluft zuführen, sondern es brütet einfach da unten und im Kessel praktisch, und da ist es heiß.
Ja.
Jetzt wird in Stuttgart gebaut. Ich nehme einfach mal an, dass, wenn da neue Häuser hinkommen, dass das Ganze nicht besser wird. Gibt es da irgendwelche Studien darüber oder irgendwelche Meinungen dazu?
Ja, also das Amt Stadtklimatologie, das hat ja im Jahr 2025 ein Gutachten zur Bebauung dieses Rosenstein-Projekts gemacht und hat also darauf hingewiesen, dass durch dieses Rosenstein-Projekt ein bedeutender Frischluftaustauschstrom von Stuttgart dramatisch eingeengt wird. Damals wurde noch prognostiziert, bei einer maximalen Bauhöhe von 30 Metern, dass wir eine Gesamtquerschnittsverringerung von 15% haben werden und dass das den Kaltluftabfluss stark beeinträchtigen wird, und zwar in einer Größenordnung von etwa 40%. Inzwischen sind aber die vorgesehenen Bauhöhen deutlich höher.
Und somit dürfte der Sperrriegel auch höher werden.
Genau.
Jetzt hört sich das erstmal nicht gut an. Das Ganze hängt irgendwie mit Stuttgart 21 zusammen. Das heißt, ich nehme mal an, dass schlicht und ergreifend dieser Rosenstein, die Rosensteinbebauung möglich wird, indem Stuttgart 21, sprich der Bahnhof, nach unten gelegt wird. Kann man das mal kurz ein bisschen erläutern?
Ja, also die Geschichte ist die, die vorgesehene Planung sieht ja vor, dass der Bahnbetrieb zukünftig nur im Tiefbahnhof abgewickelt werden soll und dass damit große, die weit überwiegenden Gleis- und Bahnbetriebsflächen oberirdisch nicht mehr benötigt werden. Das ist ja der Stand der gegenwärtigen Planung. Und nun ist es eben so, dass über diese, einen erheblichen Teil dieser Gleisflächen läuft eine ganz wesentliche Luftaustauschkanal von Stuttgart, nämlich das Abführen von heißer Luft aus dem Stuttgarter Kessel an den Neckar und das Nachziehen von kalter Luft aus dem Bereich Kaltental. Und wenn das versperrt wird, dann ist diese gesamte Kaltluftaustausch massiv gestört. Das heißt also, die Temperaturen im Kessel nehmen weiter zu und die Luftqualität dementsprechend ab.
Nun ist Stuttgart natürlich geplant worden, sprich Stuttgart 21, in einer, sagen wir mal, kühlen Zeit. Inzwischen hat sich da einiges geändert. Es gibt viele Fachgutachten bzw. überhaupt Gutachten. Die Leute wollen ja auch bezahlt werden. Wie sieht es denn jetzt damit aus? Das heißt, mit diesen ganzen Gutachten, Sie haben da vorhin schon ein Gutachten erwähnt, das allerdings ein bisschen veraltet ist, sprich, das von anderen Bauhöhen ausgeht, etc. etc. Das heißt, ist man da mit dem Klima und den entsprechenden Gutachten hinterher?
Also es gibt jetzt zu der aktuellen Planungslage kein Neues. Das spricht aber alles logischerweise dafür, dass es jedenfalls nicht besser wird. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass in der ursprünglichen Planung für den Rosenstein, also 1996, da sollte noch die Hälfte der neuen Flächen zu Grünflächen umgewandelt werden, um den Bedenken der Stadtklimatologie Stuttgart Rechnung zu tragen. Und das ist inzwischen alles völlig Makulatur. Also diese ganzen Grünflächen, die da damals vorgesehen werden sollten, die werden jetzt überbaut.
Das heißt also nochmals hier eins drauf und Stuttgart wird sozusagen dicht gemacht, da wird es heiß werden.
Ja, davon kann man mit absoluter Sicherheit kann man davon ausgehen.
Ihr habt ja vor etwa einer Woche, das heißt am Dienstag, den 14. Juli, im großen Saal des Stuttgarter Rathauses dazu eine Befragung durchgeführt. Das heißt, da waren auch Vertreter der Gemeinderatsparteien anwesend. Was ist denn da rausgekommen bei der Sache?
Ja, also am 14. Juli, das muss ich mal korrigieren, da ging es also nicht um dieses Rosensteinquartier. Es ging am 14. Juli ging es darum, wie denn der Umsetzung des Beschlusses, dass Stuttgart bis 2035 klimaneutral werden soll, wie denn da der Stand ist, und zwar schwerpunktmäßig unter dem Gesichtspunkt Heizen, weil die Dekarbonisierung des Heizens eine der wichtigsten Projekte im Rahmen der Klimaneutralität von Stuttgart ist. Also der Rosenstein und Stuttgart 21 hat da keine Rolle gespielt.
Okay, aber was kam denn dabei raus?
Ja, es kam dabei raus, dass wir halt im Fahrplan schon jetzt insgesamt eine erhebliche Verspätung haben. Und also das gilt jetzt für das gesamte Projekt Stuttgart 2035 klimaneutral. Und dass wir ganz besonders starke Verzüge haben in der Umsetzung der sogenannten Wärmewende, also dahin zu kommen, dass wir klimaneutral heizen.
Diese Klimaneutralität ist allerdings nur für, sagen wir mal, Stuttgart interessant, oder ist es nur praktisch für ja, die Weltlage interessant? Das heißt, hat mit Stuttgart eigentlich, mit dem Klima in Stuttgart eigentlich wenig zu tun? Oder wie hängt das jetzt zusammen? Ich meine, Rosenstein, das hängt mit Stuttgart direkt zusammen.
Ja, ja, und der Klimafahrplan natürlich auch. 2022 hat der Gemeinderat von Stuttgart mit allen Fraktionen, mit Ausnahme der AfD, beschlossen, dass Stuttgart bis 2035 klimaneutral werden soll.
Genau. Aber wenn Stuttgart nicht klimaneutral ist, betrifft das im Prinzip, also mit dem Schaden, sagen wir mal Deutschland, oder betrifft das auch mit dem Schaden Stuttgart?
Das betrifft Stuttgart natürlich, ja klar.
Das heißt also, Klimaneutralität ist in diesem Falle, beziehungsweise überhaupt die Erhitzung in Stuttgart oder im Gemeinderat, nicht so ganz das Thema.
Ja, um auf den Rosenstein zurückzukommen, dieser Weg zur Klimaneutralität, der hat ja im Prinzip zwei große Pakete. Das eine Paket ist Klimaschutz und das andere Paket ist Klimaanpassung. Das heißt also, dass man sich auf die ohnehin zu erwartende weitere Erwärmung in Stuttgart einstellt. Und bei der Klimaanpassung ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man zukünftig in Stuttgart möglichst nichts mehr zubaut, sondern möglichst in der Fläche, möglichst im Bestand baut. Ja? Also wir haben ja auch dementsprechend große Immobilien, die zu Wohnraum umwandelbar wären. Und das Ziel dieser Klimaanpassung wäre eben, möglichst den Bestand zu bauen, möglichst nichts Neues zuzubauen, möglichst mehr Grünflächen zu schaffen, möglichst mehr Abkühlungsflächen zu schaffen. Und da ist Rosenstein genau das Gegenteil davon.
Tja, das können wir also in dem Fall im Prinzip einfach mal zur Kenntnis nehmen, die ganze Sache abschließen und uns dann fragen, in ein, zwei Jahren, was denn bei der ganzen Sache herausgekommen ist. Das wäre im Grunde genommen ein Stoppsignal für die Bebauung des Rosensteins und da scheint sich noch nicht so viel zu tun, sprich, da geht es erstmal weiter.
Ja, wobei man ja sagen muss, dass es jetzt erstmal gar nicht weitergeht, weil nachdem die Bahn ja verkündet hat, beziehungsweise der Projektausschuss für das Stuttgart 21-Projekt, dass die Inbetriebnahme vollständig erst 2032 passieren wird, kann ja sowieso vorher gar nichts gebaut werden. Und auch der Oberbürgermeister Nopper hat ja, nachdem diese Pressekonferenz des Projektausschusses war, wo die Frau Palla das bekannt gegeben hat, dass jetzt sozusagen die ganzen Planungen zum Rosenstein erstmal ausgebremst sind, weil sich da bis 32 sowieso nichts tut.
Das hört sich mal gut an, wobei ich mich allerdings dann frage, es gibt ja viele Leute, die meinen, dass man eigentlich nicht unbedingt jetzt einen Bahnhof geplant hat, sondern eher geplant hat, den Rosenstein zu bebauen. No.
Das ist ja auch so
Ganz
eine These.
richtig, ganz richtig. Also das ist ja die Position von uns Kritikern, dass wir sagen, das war noch nie ein Bahnprojekt, sondern das war von Anfang an ein Immobilienprojekt.
Dann sage ich an dieser Stelle ganz einfach herzlichen Dank für diese Auskunft. Das war Alexander Schaumburg von KUS, das heißt Klima- und Umweltbündnis Stuttgart. Beim Capsule Innovation Festival auf der Freiburger Messe am Donnerstag, 16. Juli, erhielt ausgerechnet das US-Unternehmen Palantir einen Platz auf dem Podium. Das Unternehmen entwickelt Software, mit der Polizei, Geheimdienste und Militär riesige Datenmengen zusammenführen und auswerten können. KritikerInnen sehen darin eine zentrale Infrastruktur für Überwachung, staatlicher Kontrolle und Verfolgung. Bereits ab 17:30 Uhr protestierten AnarchistInnen auf dem Messegelände in Freiburg. Sie verteilten Flugblätter gegen den Palantir-Auftritt und konnten innerhalb der folgenden Stunde sämtliche Exemplare an BesucherInnen und Besucher verteilen. Ab 18 Uhr kamen VertreterInnen verschiedener K-Gruppen zur Messe. Nachdem die Polizei diesen zunächst den Zugang auf dem Platz vor dem Eingang zur Veranstaltung verwehrte, konnte schließlich eine Kundgebung mit rund 60 Teilnehmenden stattfinden. In mehreren Redebeiträgen wurde scharf Kritik an Palantir, seiner Rolle im Überwachungsapparat und an der Einladung durch die städtische Messegesellschaft geäußert.
Erst einmal zum Capsule Innovation Festival. Was war dein Eindruck von diesem Festival?
Ja, das Ganze ist so ein bisschen eine Art Versuch, Republika in Berlin ohne Zivilgesellschaft und ohne einen Veranstaltungsort, der Atmosphäre hat, nachzubauen oder nachzumachen. Anwesend waren sehr viele Menschen aus Wirtschaft, Start-up, IHK, Badenova, Stadtverwaltung, die, ich hatte den Eindruck, häufig auch die Tickets gar nicht selber bezahlt haben, sondern von ihren Arbeitgebern bezahlt bekommen haben. Es gab verschiedene Bühnen, die so ein bisschen daran krankten, dass dann auf der Hauptbühne was los war und die auch das mit Ton gemacht haben auf der Hauptbühne. Man das dann überall hörte. Es gab so eine Art labyrinthartige Vorstellung von verschiedenen Startups. Vielleicht spannend hervorzuheben ist da ein Startup, das eine ganze Hausarztpraxis in so eine Art Arztkoffer oder Arztrucksack gepackt hat, damit der unterwegs sein kann da und alle Diagnostikmöglichkeiten hat und das vorstellte. Es gab ein Startup, das irgendwie aus Zellen, also Milch nicht aus einer Kuh macht, sondern aus Zellen im Labor. Das Thema Drohnen schien relativ wichtig zu sein. Generell scheint dann irgendwie die Meinung zu sein, dass Drohnen irgendwie für Modernität stehen. Das schlug sich auch so ein bisschen im Design wieder. Das war so eine Mischung aus Schwarzwald-Motiven, man könnte fast sagen Schwarzwald-Kitsch, also Frau mit Bollenhut, die dann eine VR-Brille trägt, um Drohnen zu steuern oder so ähnlich. Das war ein häufig verbreitetes Motiv.
Die schöne neue Schwarzwaldwelt. Und dazu scheint auch Palantir oder solche Überwachungssoftware zu gehören. Und weil ein Palantir-Vertreter eingeladen war, gab es auch draußen vor der Messe Protestveranstaltungen. 60, 70 Menschen sollen dort protestiert haben.
Genau, da gab es zwei Gegendemos. Das muss man auch erstmal schaffen, dass man für ein Startup-Festival zwei Gegendemos bekommt. Die eine war aus der eine anarchistische Szene oder anarchistische Gruppe. Die andere waren aus diesem Umfeld Palästina spricht. Da Damum, als ich da davor stand und mir das angeguckt habe, kam die Freiburger Landtagsabgeordnete Nadine Senkast vorbei, hat allerdings mit keinem der Protestierenden irgendwie gesprochen, sondern nur die Polizei gefragt, warum denn die da Palästina-Flaggen dabei hätten, was denn das mit Palantir oder sonst wie zu tun hätte.
Hat auf jeden Fall insofern zu tun, als die israelische Armee ja durchaus Palantir, die Software von Palantir nutzt, um vermeintliche Hamas-Aktive zu finden und dann diese Häuser zu beschießen mit einer nicht allzu niedrigen Fehlerquote, zumindest was dann auch betroffene Zivilisten angeht. Insofern gibt es zumindest diesmal natürlich durchaus eine gewisse Verbindung zum Palästina-Thema.
Genau, die Fehlerquote ist übrigens so, dass man, dass es eine bewusste, auch politische Entscheidung ist, nicht nur Ziele zu treffen, wo man sagt, man ist sich sehr, sehr nahezu absolut sicher, sondern man ist da, es ist einem da, glaube ich, relativ egal, sobald das da hinreichend in irgendeine Richtung geht, macht man da die Häuser kaputt.
Ja, soweit zum Protest draußen. Genau. Und wie hat sich denn jetzt drinnen der Palantir-Vertreter gegeben?
Ja, der Vortrag fand abend oder nachmittags statt. Das war sozusagen der letzte, nachdem es dann zur Party überging. Da war schon irgendwie das Festival für die meisten Leute halb vorbei. Das war nur noch halb voll. Auch dieser Vortragssaal war halb voll. Auf dem Podium waren eine Vertreterin von Schwarz Digits, jemand von AWS, von einem deutschen Startup noch jemand und der Herr Bowman von Palantir. Was zunächst mal heraussprach, war, dass der Herr Bowman gar nicht viel sagte. Also es war jetzt auch kein besonders gut moderiertes Panel, es waren da vier Leute drauf. Da gab es eine Moderatorin, die selber sagte, sie hätte keine Ahnung von dem Thema inhaltlich und auch so ein bisschen überfordert war dadurch, dass zum Beispiel, als der Herr Bowman auf die Bühne kam, es war so eine Szene, wo Leute, die auf die Bühne kommen, angeklatscht werden. Und ich saß relativ weit vorne und ich habe ihn halt nicht angeklatscht, sondern angebuht. Und dann guckte sie ganz böse ins Publikum und sagte, also es dürfe doch hier, sei ja wohl völlig dass das überhaupt nicht ginge, dass man jetzt ja buht und solle doch hier jeder die Möglichkeit haben, sich auszudrücken. Das sehr lustig war, weil bei keinem der Panels, die es in dem zusammen, also die es da gab, da gab es ja ganz viele, war irgendwie vorgesehen, dass es danach oder währenddessen irgendwie Fragen aus dem Publikum gab, sondern es war immer nur so, die Menschen tragen vor und dann ist das Ganze vorbei. Versuchte dann so vier Fragenkomplexe zu stellen, wobei es dann nie eine konkrete Frage gab, sondern sie immer relativ, die Moderatorin immer relativ Dinge sagte. Es war auch auf Englisch, das schien auch für einige so ein bisschen ein Problem zu sein, die da sprachen, also außerdem Herrn Bowman, glaube ich, kamen alle aus Deutschland. Und der bekam dann schon deutliche Widerworte von der Frau von Schwarz Digits zu hören. Jetzt ist es so, Schwarz Digits ist natürlich ökonomisch genau auf der Gegenseite aufgestellt. Das Panel ging ja darum, um digitale Souveränität. Und da kann man natürlich als Schwarze Gibbs schon relativ deutlich sagen, dass zum Beispiel 70% des Cloud-Markts von drei großen US-amerikanischen Firmen beherrscht wird, was ein Problem wäre. Da sagt natürlich der von AWS und Palantir, also US Cloud Act zum Beispiel, das ist überhaupt kein Thema. Wir haben ja alles Datenzentren, also Rechenzentren in Europa, da arbeiten nur Europäer, da ist das alles GDPR, das ist ja diese europäische Datenschutzverordnung, compliant, da kann auch gar keiner gegen verstoßen und so. Und da hat die Frau von Schwarz-Digitz schon sehr auf so einer wirtschaftlichen Ebene, auf so einer Business-Ebene schon sehr deutlich dagegen gehalten, sehr fachlich, sehr sachlich auch und immer mal wieder auch gesagt, dass da alles nicht so stimmt. Der Herr Bowman sagte dann irgendwann, redete, das fand ich sehr lustig, von Palantir-related provocations, die er da jetzt mal richtig stellen müsste. War dann aber auch nicht sehr effizient. Das war dann, er sagte dann auch nicht super viel auf diesem Podium. Am Ende gab es dann noch so eine Nachfrage, auf der er dann Palantir darstellte als sozusagen ein Unternehmen, das für Betterment of Humanity arbeitete und irgendwie erklärte, was die alles Tolles und Ethisches machen. Und da habe ich dann einfach aus dem Publikum heraus nochmal gesagt, dass ich das für eine Lüge halte und dass sie zum Beispiel ja auch für ICE die Software, also ICE ist die amerikanische Einwanderungsbehörde, ja Software erstellt haben, die ganz konkret dazu sorgt, um eben Menschen, dass man Menschen deportieren kann. Das war dann, da war dann weniger eher irgendwie verstört, sondern die Moderatorin, die also das überhaupt nicht gut fand, dass er da mit sowas konfrontiert wird. Es gab dann aber auch für diese Intervention Szenenapplaus. Das war übrigens das einzige Mal, dass da Leute geklatscht haben.
Also man hat jetzt von der FETM nicht dafür gesorgt, dass das jetzt eine gut moderierte Veranstaltung war, wo dann auch wirklich Kritik vorgesehen war.
Nee, das glaube ich ist ja... war bei keinem der Themen.
Weil du das jetzt gerade genannt hast, vielleicht auch eine Nachfrage noch, Schwarz-Digis, das ist vielleicht jetzt nicht jedem bekannt. Was ist das für ein Unternehmen?
Schwarz-Digis ist im Grunde, das gehört zur Lidl-Gruppe, also denen gehört DM, Lidl und ich glaube noch irgendein Markt und die haben vor einigen Jahren einen Teil aufgemacht, der sich sehr stark mit Cloud-Themen beschäftigt. Die sind auch im Gespräch quasi die baden-württembergische Palantir-Alternative zu programmieren, zu konstruieren. Interessanterweise war Nadine Senkars dann auch im Publikum und hat sich genau das angehört. Es war auch das einzige Panel, was sie wohl an diesem Tag irgendwie besucht hat. Genau, also das ist ein sehr großes Unternehmen, kennt man gar nicht unbedingt so sehr, aber macht ist, glaube ich, einer der größeren europäischen Anbieter auch auf dem Cloud-Markt. Genauso wie also Amazon, die haben auch eine große Cloud-Computing-Abteilung. Hat bei beiden damit zu tun, dass scheinbar, wenn man große Retail-Unternehmen, also so Supermärkte oder solche Dinge betreibt, man dann immer groß auch Bedarf an Computern hat und man kann sich das einkaufen, man kann sich es aber auch selber aufbauen und selbst betreiben.
Hast du mit anderen Personen aus dem Publikum nach dem Panel gesprochen, wie sie jetzt diese Veranstaltung mit Palantir fanden?
Ja, es war zum einen Grünstadtrat Timothy Sims da, der das jetzt auch nicht so besonders spannend fand. Dann gab es noch eine Frau, die meinte, sie sei Software-Ingenieurin und die den Chaos Computer Club dann kritisierte, warum er nichts gegen das KI in den Rheinmetall-Panzern täte und zwei junge Menschen aus einem Startup, das die Batterien von Scootern, also diesen E-Scootern, recycelt. Ich muss sagen, ich fand diesen einen Vorwurf etwas seltsam. Es gab durchaus auch ein Panel zu Defense-Technology, also ja, am Vormittag. Das war jetzt aber auch nicht so, dass da wurde zwar diskutiert, was kleine und mittlere Unternehmen und Startups, die für Verteidigung Waren produzieren wollen, für Probleme haben und wie sich das verändert hat. Das war jetzt aber nicht irgendwie so, dass das Also ich glaube, jeder, der da reingeht, weiß, um was es sich tut. Und da wurden jetzt auch keine krassen neuen Sachen gesagt. Ich war am Nachmittag nochmal in einem Panel, da ging es um Cybersecurity und Resilience. Da wurden auch von den vortragenden Unternehmen ganz Dinge gesagt, die auch alle stimmten, sehr okay waren, für Open-Source-Software geworben. Also das, sagen wir mal, wäre ein relativ langweiliges Festival, auf dem sich Unternehmensvertreter gegenseitig Vorträge halten und vernetzen, wenn man nicht diesen komischen Ausrutscher gemacht hätte und ein Panel mit dem Herrn Bowman von Palantir hat, das dann auch noch so ein bisschen am Thema vorbeiging, weil da hatte auch die Frau von Schwarz-Digits recht, richtig recht. Das Thema Palantir ist ja nicht primär eins der digitalen Souveränität, sondern ist ja eins, was ist das eigentlich für ein Unternehmen, für was wird diese Software gemacht und bewusst gemacht und was ermöglicht sie auch und was hat eigentlich auch das Unternehmen für einen, ich will fast sagen, verfassungsfeindlichen Hintergrund. Und dann glaube ich eher in der zweiten Reihe das Thema, dass natürlich, wenn ich Palantir-Software verwende, ich selber nicht digital souverän bin.
Dann abschließend, was wären deine Forderungen für die Zukunft bei einem solchen Festival in Richtung FETM und IAK?
Ja, ich glaube, die Angst, die man auch so ein bisschen ab und zu überhörte, wenn da so Leute von den Veranstaltern an einem vorbeiliefen, diese große Angst, in irgendwie kontrovers und politisch zu sein, die hat jetzt genau das erreicht, was man vermeiden wollte, nämlich, dass man hochkontrovers und politisch ist und dass in der Medienberichterstattung des SWR, nicht des der Badischen Zeitung, die scheinen ja mit Festivalveranstalter gewesen zu sein und haben einen Artikel, der sich fast schon wie die Pressemitteilung des Veranstalters lief, veröffentlicht, dass man jetzt ein Festival hatte, bei dem es nur darum ging, dass man Palantir eingeladen hat in der ganzen Berichterstattung. Und da würde es mich doch freuen, wenn man vielleicht in Zukunft mal überlegt, ob es nicht interessanter, spannender und vielleicht auch zielführender wäre, wenn man auch die Zivilgesellschaft in solche Festivals einbezieht und auch in die Panels einbezieht und vielleicht auch auf Panels diskutiert und Fragen aus dem Publikum zulässt.
Das sagt der ehemalige Stadtrat Sebastian Müller, der unter anderem auch eine Petition gegen die Nutzung der Software Gotham von Palantir durch die baden-württembergische Polizei in der Vergangenheit initiiert hatte. Wir haben mit ihm gesprochen über das Capsule Innovation Festival, bei dem ein führender Vertreter von Palantir eingeladen war.
Noch ein Nachschlag.
Mitte September hätte im Fall Rickenbach der neue Prozess beginnen sollen. Schauen wir aber erst einmal zurück. Im Dezember 2023 wurde im Südschwarzwald Mahdi Benatscha umgebracht. In den Kopf geschossen, der Leichnam wurde zerteilt und dann innen reingeschmissen. Nach einem umstrittenen Deal zwischen dem Angeklagten, der Staatsanwaltschaft und dem Landgericht Waldshut-Tiengen kam der Täter mit einer Strafe von knapp 7 Jahren wegen Totschlags davon. Radio Dreieckland berichtete ausführlich. Nachdem die Schwester von Mahdi Benatscha erfolgreich gegen das Urteil Revision eingelegt hatte, hob der Bundesgerichtshof vor einigen Monaten das Urteil des Landgerichtes auf. Das Landgericht hat dann für den 21. September den Prozessbeginn terminiert. Nun muss das Landgericht prüfen, ob Mordmerkmale vorliegen. Heute,
20. Juli,
teilte der Vizepräsident des Landgerichts Waldshut-Tiengen mit, dass man erwäge, den Prozessbeginn auf die zweite Novemberhälfte und den Dezember zu vertagen. Hintergrund ist, dass der zuständige Vorsitzende der Schwurgerichtskammer, der ab dem 21. September eigentlich hätte verhandeln sollen, mittlerweile zum Direktor eines Amtsgerichts befördert wurde und den Prozess deshalb nicht mehr führen kann. Der Vorsitzendenposten ist aktuell unbesetzt und das Schwurgericht meint, es sei angemessen, dass erst wenn dieser Vorsitzendenposten erneut besetzt ist, die Verhandlung startet. Radio Dreieckland wird die weitere Entwicklung beobachten und berichten.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg am 23. Juli 2026 durch Konrad.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein! Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Fuck!